Moin zusammen und willkommen zu Folge 33 mittlerweile des Road to Dini Podcasts. Mein Name ist Lars. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Entschuldigung an alle, die diese spontane kleine Mini-Pause etwas verwirrt hat, vielleicht vor zwei Wochen. Allerdings haben wir die Zeit genutzt, haben an unterschiedlichen Orten Europas in der Sonne rumgelegen und entsprechend nicht aufnehmen können, beziehungsweise die neue Folge nicht veröffentlichen können. Aber hier ist sie. Und weil ihr ja jetzt so lange warten musstet, will ich auch einfach gar nicht so lange Zeit mit dem Intro verschwenden und schick euch ab in die Folge. Viel Spaß dabei. Moin und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Wir haben den ganzen irren Kram rund um äußere Ebenen, innere Ebenen, elementare Ebenen, bla bla bla, endlich durchgestanden. Wir haben euch sogar in der letzten Folge noch in der materiellen Ebene diverse Welten, die dort zu finden sind, zugemutet. Und heute haben wir es tatsächlich geschafft. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche oder den Bereich des D&D-Multiversums, bei dem sich wahrscheinlich 99% der Anfänger bewegen werden, und zwar auf die Schwertküste. Und mit wem soll man die Schwertküste denn bitte besser erklären als mit Christian?
Ja, das ist sehr lieb und nett. Ich fühle mich geehrt.
Wir kriegen es immer besser hin. Genau, und unser Plan ist so ein bisschen, euch die Schwertküste näher zu bringen, weil auch da muss man natürlich sagen, gerade wenn wir zum Beispiel über das Einsteigerabenteuer, über das wir ja auch schon in diesem Podcast sehr viel geredet haben, reden, dann reden wir natürlich auch davon, dass wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt von dieser Schwertküste betrachten, weil auch wenn wir euch die ganze Zeit in den letzten, keine Ahnung wie viele Folgen in den Ohren gelegen haben, dass die Schwertküste, dass D&D-Multiversum nicht nur auf die Schwertküste reduzieren sollte, bietet sich natürlich die Schwertküste, und das werden wir heute in der Folge euch darstellen, schon auch an, dass man halt ein Spiel darauf reduziert, weil man halt in dieser Schwertküste so ziemlich alles findet, was irgendwie ein gutes Fantasy-Abenteuer ausmacht. Es ist einfach extrem divers, vielseitig, man findet quasi jede Art von irgendwie unterschiedlicher Tektonik, Natur und so weiter und so fort. Deswegen, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Und wie gesagt, wir wollen euch mal so ein bisschen einen Überblick geben, was ihr da alles findet und was ihr vielleicht auch verpasst, wenn ihr euch nur innerhalb des Tellerrands von einem beispielsweise Einsteigerabenteuer aufhaltet.
Ja, man kann es so ein bisschen das Saarland von D&D nennen, würde ich sagen.
Okay, diese Analogie hätte ich gern von dir erklärt.
Das war eigentlich sehr ironisch gemeint, aber
okay,
hey,
okay.
Irgendjemand, der im Saarland wohnt, wird das bestimmt erläutern können. Wenn ihr aus dem Saarland kommt und jetzt euer Bundesland super vertreten wollt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was denn so geil am Saarland ist.
Härtester Trigger von Road to D&D überhaupt mal aufgenommen, auf jeden Fall.
100 Kommentare jetzt einfach morgen.
Und Hass und gebannt von Apple Music oder sowas.
Maybe, ja.
Um aber so ein bisschen strukturiert vorzugehen und damit ihr nicht komplett lost seid bei der ganzen Geschichte, möchte ich euch zum einen natürlich wie so häufig ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr gerade irgendwie in der Bahn sitzt, nichts anderes zu tun habt und diesen Podcast hört, vielleicht euer Handy in die Hand nehmt und auch mal auf Instagram geht und dort auf Road to D&D, R2DND geht, denn da haben wir euch eine Karte der Schwertküste hochgeladen. Da könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, wo wir uns mit unserer Beschreibung aufhalten. Auch wenn ihr da jetzt nicht in der Lage sein werdet, irgendwie jede Stadt und jedes Dorf irgendwie mitzutracken. Im Prinzip könnt ihr aber zumindest mal die Region bestimmen, über die wir mit euch sprechen wollen. Und um die ganze Sache so ein bisschen zu vereinfachen, arbeiten wir uns so einmal von Norden nach Süden durch die Schwertküste durch, um halt auch so ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, über was wir hier reden.
Ja, genau, weil, wenn wir ehrlich sind, offiziell die Schwertküste ist eigentlich nur der Bereich zwischen Tiefwasser und Baldur's Tor. Aber wir wollen natürlich auch so den oberen Teil noch mal mit ein bisschen besprechen, wo wir dann irgendwie bei Icewind Dale landen und so weiter. Also das sind wahrscheinlich auch Sachen, die ihr alle schon mal gehört habt. Wenn nicht von irgendwelchen Spielen, dann spätestens bei D&D-Abenteuern auf jeden Fall. Deswegen, das sind schon Dinger, die wichtig sind, und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Genau, dementsprechend starte doch einfach mal. Beziehungsweise ich gebe dir mal einen inhaltlichen Aufschlag. Denn wenn wir über den ganz weiten Norden der Schwertküste reden, dann reden wir über den Grat der Welt. Und jetzt, ich bin mir ehrlicherweise gar nicht mehr sicher, wie war das denn nochmal bei Lied von Eis und Feuer? Wie hieß denn da nochmal der kalte Norden?
Der Norden.
Hieß das nicht, gab's da nicht auch, echt jetzt? Gab es da nicht auch irgendwie so einen epischen Namen?
Ich, boah, ist schon länger
einfach,
her,
dass das
ich...
einfach ich hab, nur der Norden? Come on.
Es gibt bestimmt einen geografischen Namen dafür, aber ganz ehrlich, ich habe das alles verdrängt nach der letzten Season.
Okay.
Also ich würde immer behaupten, es heißt einfach nur der Norden.
Okay, dann doch keine Analogie dahin. In D&D heißt es auf jeden Fall der Grat der Welt und wie, glaube ich, so ziemlich in jedem Fantasy-Universum ist der Norden bergig und kalt. Auch ziemlich lahm, ehrlicherweise, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich eine eigene Welt zu bauen, dass das immer der Standard sein muss. Aber so ist es zumindest auch an der Schwertküste und entsprechend unwirtlich ist dieses Land auch. Allerdings gibt es da doch trotzdem ein paar Gems, die zumindest auch in Videospielen sich großer Popularität erfreut haben.
Voll. Leider mit dem neuesten Ableger in sehr, sehr wenig Popularität und auch vollkommen zu Recht, weil das Spiel schlecht ist, haben wir ja schon mal angesprochen. Aber wenn wir jetzt vom Norden reden, eben schon angesprochen, Eiswindtal und dem so oft angesprochenen Dritzte Urden, weil da spielt nämlich einiges an Stories von ihm. Müssen wir natürlich drüber reden und ja, wie gerade schon angesprochen, sehr, sehr kalt alles. Man wird vielleicht mit irgendwelchen Eisdrachen zu tun haben und so weiter. Und in diesem Norden, man nennt diesen Bereich auch die nördliche Schwertküste, obwohl es eigentlich gar nicht mehr wirklich dazugehört, aber ja, kann man schon noch so bezeichnen, weil im Endeffekt auch ein Thema, was man da nennen muss, ist Niewinter. Und Niewinter gehört offiziell zur Schwertküste. Deswegen, also ihr merkt schon, so ganz irgendwie aufgeteilt ist die Schwertküste nicht so wirklich, weil im Einsatz heißt es ja, Schwertküste ist nur von Tiefwasser bis zu Baldurs Tor. Dann heißt es, Niewinter gehört auch noch dazu. Also geografisch gesehen alles so ein bisschen verwischt, aber macht ja nichts. Und in Eiswindtal leben natürlich auch relativ viele Barbarenstämme. Das hat man bei den Romanen bei Dritzte Uhren auch so ein bisschen mit drin, weil einer seiner besten Freunde bzw. Ziehsohn von seinem Freund Bruenor ist auch ein Barbar und der wird dann König der Barbaren da und diese ganzen Barbarenstämme bekämpfen sich natürlich auch gegenseitig und sind dementsprechend auch relativ, ich würde schon fast sagen, somit die Herrscher da, wenn wir jetzt nicht von irgendwelchen Städten und so weiter reden, sondern die bevölkern schon einen relativ großen Teil. Außer natürlich, wenn man dann in irgendwelche Höhlen und ein bisschen tiefer geht, da gibt es dann noch relativ viele Zwergenstädte.
Genau, und das kann man auch so, letztendlich ist es auch nicht überraschend irgendwie, das ist auch ein absoluter Fantasy-Story-Standard, könnte man fast meinen. Da, wo Berge sind, sind Minen und wo Minen sind, sind Zwerge. Und das ist in D&D und an der Schwertküste auch nicht anders. Hier sind das allerdings nicht wie beispielsweise bei Herr der Ringe einfach nur irgendwelche Minen, in denen sich dann die Zwerge irgendwie riesige Städte aufgebaut haben. Nämlich hier in D&D nennen sich diese Zwergenheime Zitadellen. Und tatsächlich kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass auch ähnlich wie bei Herr der Ringe halt schon, um diese Zitadellen ranken sich diverse Mythen. Teilweise sind sie auch über die Jahrtausende zerstört worden, teilweise werden sie immer noch behaust und so weiter und so fort. Jedenfalls reden wir hier von prunkvollen Hallen voller Edelsteine, Edelmetalle und so weiter und so fort. Also hier wirklich so ein bisschen das Zwergenklischee wird hier mal wieder erfüllt. Und natürlich auch, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass auch die Zwerge, die dort in diesen Zitadellen leben und die Sagen, die dort sich um diese Zitadellen ranken, halt von Krieg geprägt sind. Ne? Also es geht halt auch wirklich darum, permanent so, diese Zitadellen sehen sich dauernd Angriffen von Orks gegenüber. Auch zum Beispiel Riesen sind am Grat der Welt Thema. Also das ist sozusagen der hohe Norden, ist der auch der Bereich, wo sich Riesen nach den großen Schlachten gegen Drachen, das ist vielleicht ein Thema, wo wir irgendwann anders nochmal zu kommen. Also Riesen und Drachen verstehen sich nicht so mega gut und nachdem in dem Krieg von Riesen und Drachen zum Beispiel besagtes Niewinter auch so ein bisschen zerfetzt wurde, ist dann, haben sich Riesen auch an diesen, in diesen hohen Norden zurückgezogen und sie sind seitdem sozusagen auch mehr Legende als wirklich präsent. Und ja, was da halt abgeht in die, am Grat der Welt, sind halt eine Menge kriegerische Akte und Orks und Zwerge und halt eben diese extrem beeindruckenden Zwergenzitadellen.
Ich wollte nur sagen, die sind natürlich dann auch teilweise relativ krass umkämpft. Also gerade von den Romanen aus gesehen, diese ganzen Städte mussten dann, beziehungsweise Zitadellen mussten teilweise auch erst erobert werden und werden dementsprechend auch teilweise nochmal neu erobert und teilweise ändern sich auch immer die jeweiligen Herrscher über die Zitadellen. Genau das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Monster, du hast es gerade angesprochen, die Riesen. Neben Riesen kann man da auch gerne mal auf irgendwelche Goblin-Stämme treffen, die versuchen, irgendwas zu erobern oder die versuchen, irgendeinen Schatz zu erobern. Das heißt, Barbaren und wilde Tundra trifft es schon da relativ gut.
Genau, ist auf jeden Fall kein Ort, wo man als irgendwie Lebemann einfach mal so seinen Lebensabend verbringen möchte. Deswegen, wie gesagt, überlässt man auch anscheinend den Zwergen da so ein bisschen das Feld. Um halt einfach, glaube ich, würde ich sagen, die bekannteste der Zwergenzitadellen mal zu nennen, würde mir jetzt einfach spontan, würde ich spontan sagen, das ist Mithril-Halle. Das ist zumindest mal die Zwergenzitadelle, die in Romanen auftaucht, die auch hier und da irgendwie mal bei NPCs irgendwie in den D&D-Abenteuern auftaucht, weil sie dann irgendwie daherkommen oder Verbindungen dazu haben. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie nochmal andere Bezüge? Es gibt nämlich einfach noch andere, wie zum Beispiel Gauntl Grimm, die Zitadelle Fellbar oder die Zitadelle Adbar und so Geschichten. Da will ich mich jetzt nicht mit aufhalten, dass wir da irgendwie durch diese verschiedenen Charakteristika der Zitadellen gehen. Aber ich würde sagen, Mithril-Halle ist da sozusagen schon stellvertretend ganz gut gewählt.
Ja, würde ich auch sagen, zumal das eben auch diese Halle ist, die dann in den Büchern mit Dritz d'Urden dann erobert wird von seinem Freund Bruenor. Deswegen, ich glaube, das ist dann die Halle seiner alten Väter und die möchte er gern zurückerobern, schafft es dann auch am Ende, wird aber tausendmal angegriffen, wie es halt so ist dann, weil irgendwann muss man neue Bücher füllen. Deswegen halt auch in D&D mittlerweile sehr, sehr omnipräsent, würde ich sagen.
Diese ganze Geschichte übrigens auch, also wenn ihr euch über diese Geschichte von der Schwertküste informieren wollt und da so ein bisschen euch mehr reinfuchsen möchtet, das Buch, über das wir in der vorletzten Folge, bin mir gerade nicht sicher, so gut abgehatet haben, das sich da nennt Abenteuerhandbuch für die Schwertküste, ist genau für diesen einen Case sehr, sehr gut, für fast alle anderen nicht. Es ist sehr gut aufgearbeitet, was diese ganzen verschiedenen Bereiche von der Schwertküste ausmacht. Es sind, wie gesagt, auch noch ein paar Unterklassen in dem Buch drin. Allerdings, ich glaube, du hast es ja letzte Folge auch schon gesagt, das ist ein bisschen günstiger als alle anderen Bücher mit 40 statt 50 Euro. Wobei die Preise jetzt auch angepasst werden. Aber nichtsdestotrotz ist die Menge an Inhalt im Vergleich zu den anderen Büchern überschaubar und wenn man sich sowieso nicht wirklich über diese Umgebung interessiert, sondern eher tatsächlich so spielbaren Content in einem Buch sucht, dann ist das eher eine Katastrophe.
Ja, also wie gesagt, also für so ein paar Nebeninfos ganz nett, aber eben nicht für den Preis, weil dann suche ich mir das lieber online zusammen und komme in einer Stunde günstiger weg und habe wahrscheinlich mehr Infos gesammelt, als ich in dem ganzen Buch zusammenfinden werde. Deswegen auf keinen Fall kaufen.
Genau, also
meine Meinung.
Die ganzen Informationen bekommt ihr natürlich auch in diversen D&D-Wikis. Genau, aber wie gesagt, Mithril-Halle ist recht gut stellvertretend. Wir reden davon, dass es eine prunkvolle Zitadelle voll von Reichtum ist, die allerdings über die Dekaden hinweg diverse Besitzer und diverse Könige hatten, erobert wurde, zurückerobert wurden, von Orkstämmen erobert wurden, bla bla bla. Das, was halt in so einer ruhmreichen Zitadelle so passiert. Und wie gesagt, und letztendlich kann man fast sagen, dass fast allen Zitellen es irgendwie mal ähnlich ging. Und auch in diesem, worauf ich eigentlich hinaus wollte, im Abenteuerhandbuch für die Schwertküste, so, ist in dem Abschnitt von Mithrahalla auch genau das nochmal so ganz kurz zusammengefasst, was du gerade beschrieben hast. Also, dass Brenor da halt zusammen mit seinem Drow-Freund aus Menzo Berassan, Dristu Urden, diese Mithrahalla wieder für sich zurückerobert hat. Und genau.
Ja. Vielleicht auch dazu sagen, gerade, dass da relativ viele Zitadellen nochmal erobert wurden in der letzten Zeit, wenn man denn jetzt hier von Zeit spricht. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alles, was in den Büchern steht, so der aktuelle Stand ist. Man kann natürlich auch irgendwie in der Zeit zurückreisen und zu einer anderen Zeit irgendwo spielen, wenn man das denn möchte. Aber die meisten Informationen sind nun mal zu der aktuellen Zeit da gegeben. Du hast es eben schon gesagt, dass dann Niewinter relativ viel abbekommen hat von irgendwelchen Kriegen und so weiter. Dadurch, dass jetzt relativ viele Zwergen-Zitadellen wieder neu da, ich nenne es jetzt mal, aufgemacht wurden, 24/7, wird auch Niewinter wieder so ein bisschen aufblühen. Also es war halt vorher schon eine relativ krasse Handelsstadt und hat so die letzten Jahre so ein bisschen darunter gelitten. Aber dadurch, dass jetzt eben eine ganz nette Zwergenschmiede dann eben um die Ecke ist, kann man halt auch selbst viel, viel mehr Handel treiben und man kann die Stadt verstärken und so weiter. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Kampagne da ansiedeln wollt, wird sich sowas vielleicht auch anbieten. Also wirklich so eine gefallene Stadt, die wieder gerade zu neuem Ruhm findet und irgendwie die Abenteurer müssen daran teilhaben oder sollen dafür sorgen, dass die Stadt wieder zu altem Glanz irgendwie erwacht. Das lohnt sich schon, finde ich auch ganz spannend, weil es mal abseits von diesen ja relativ klassischen Abenteuern irgendwas ist.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich muss auch gestehen, so viel, also auch wenn, wie schon gesagt, in manchen Abenteuern NPCs auftauchen, die so ein bisschen im Norden irgendwie ihre Wurzeln haben, gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Referenzen von Abenteuern, die dort stattfinden, außer natürlich das Abenteuer, was ich mir tatsächlich noch nicht durchgelesen habe, obwohl ich da extrem viel Bock drauf hätte, einfach vom Setting her, ist halt genau das Abenteuer, was auch jetzt gerade erst vor 2 Monaten, 3 Monaten roundabout rausgekommen ist, zu Icewind Dale. Was, glaube ich, auch, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, ein extrem massives Abenteuerbuch ist. Also wir werden nicht darum herumkommen, es früher oder später auch mal hier im Podcast zu besprechen, weil, wenn ich da richtig im Bilde bin, hat das nochmal eine komplette Beschreibung von Icewind Dale, also vom Eiswindtal, dem kompletten Norden, neue Monster, die explizit nur da auftauchen und nochmal Unterklassen. Also das ist wohl einmal so ein kompletter Rundumschlag. Ist wohl auch eines der dicksten Bücher, die da nochmal in diesem Zuge veröffentlicht wurden. Deswegen, da hätte ich schon sehr, sehr viel Bock drauf, das nochmal so ein bisschen durchzuexerzieren.
Ja, voll. Ich muss übrigens noch nachreichen, dadurch, dass du mich letzte Folge gefragt hast, ob es irgendwelche Greyhawk-Abenteuer gibt und ich nicht wusste, ob es welche gibt. Es gibt tatsächlich welche, die aber angepasst wurden. Also dieses komplette Geister von Salzmarsch-Abenteuer, beziehungsweise sind ja mehrere Abenteuer in einem Buch gebündelt, die man irgendwie verknüpfen kann. Das sind alles Abenteuer, die in der Region Greyhawk spielen. Wusste ich auch nicht. Ja. Ach, witzigerweise habe ich das Abenteuer schon geleitet und wusste es nicht.
gut vorbereitet.
Ja, ja, voll, voll.
Genau, und dann haben wir quasi den Norden auch so ein bisschen abgehakt. Wie gesagt, wir reden über ein extrem unwirtliches Land, was aber tatsächlich extremen Einfluss hat. Insofern, wie gesagt, Riesen hängen dort rum, Zwerge hängen dort rum, sowieso eine ganze Menge böse Monster hängen dort rum. Deswegen kommt man auch nicht mal einfach so aus Versehen dorthin. Aber wenn wir uns dann quasi über den Grat der Welt Richtung Süden fortbewegen, wird es dann zumindest auch sehr schnell sehr viel wärmer. Und dann auch haben wir mit Niewinter auch tatsächlich dann eine der größten Zivilisationen dann direkt vor der Tür sozusagen. Die sozusagen die Grenze vom Norden und Süden sozusagen mehr oder weniger zumindest hinsichtlich Zivilisation bildet.
Genau. Wobei man da auch sagen muss, wenn dann irgendwie, beziehungsweise der Grund, warum da viele Städte angesiedelt sind an der Schwertküste, also wenn wir jetzt von Niewinter, Baldur's Tor und Tiefwasser reden, dann liegt das natürlich logischerweise daran, dass die direkt an der, am Meer angesiedelt sind und du halt viel besser Handel treiben kannst und deswegen dementsprechend auch relativ viele Schiffe da anlegen und so weiter. Weil das sind dann auch die einzigen sicheren Punkte, wo die Schiffe anlegen können. Also wir haben es ja eben schon mal angesprochen, teilweise ist das da oben schon eine relativ wilde Gegend, wo dann doch irgendwelche marodierenden Horden durch die Steppe ziehen. Und da dann so einen sicheren Hafen, wenn es auch nur drei Städte sind, zu haben, aber das ist halt für Seeleute dann auch relativ praktisch.
Genau. Und auch das würde ich kurz gerne als Aufsprungpunkt nehmen. Denn es gibt natürlich keine Schwertküste ohne auch entsprechendes Meer. Und das sind die Schwertmeere, beziehungsweise heißt es Schwertmeere? Meer der Schwerter?
Sea of Swords auf Englisch. Also ich weiß nicht, wie es übersetzt ist, aber bestimmt irgendwie so.
Genau, entweder Schwertmeere, Meer der Schwerter, könnt ihr euch wahrscheinlich aussuchen. Und in diesem Meer und vor der Küste, der Schwertküste, gibt es nämlich auch diverse Inseln und Inselarchipele und D&D wäre nicht D&D, wenn es nicht für all diese Inseln und Inselarchipele auch entsprechende Beschreibungen gäbe, entsprechende kleine Stories und Einordnungen, um da gegebenenfalls auch Kampagnen drauf stattfinden zu lassen. Und es gibt eine ganze, ganze Menge davon. Und wenn euch das tatsächlich interessiert und ihr irgendwie mal Bock habt, irgendwie eine Kampagne zu starten, ich meine, da kannst du vielleicht gleich auch noch zwei Sätze zu sagen, dadurch, dass du ja Geister von Westmarschen leitest oder Salzmarschen, genau, leitest oder geleitet hast, wie es so ist, so ein Seefahrer oder so ein sehr wasserhaltiges Abenteuer zu spielen.
Also ich kann es schon jetzt vorweg sagen, teilweise ist es sehr anstrengend, wenn man es wirklich exakt machen will. Weil, es gibt auch von Critical Role, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast, gibt es so eine relativ lustige Szene, wo auch irgendein Seekampf stattfinden soll. Und dann sorgt ein Spieler dafür, dass das gegnerische Boot kentert und der Spielleiter schmeißt schnaubend 20 Seiten weg, die er vorbereitet hat, irgendwie für einen epischen Seekampf.
Also, weil, ja.
Ja, nee, das Ding ist halt, du musst halt gerade bei so Booten, beziehungsweise wenn wir dann von größeren Schiffen reden, halt echt viel beachten. Und das ist man nicht eben so vorbereitet, sondern du weißt halt auch nicht so, hey, was passiert, wenn da jemand ein Leck reinschlägt und so weiter. Und das musst du halt alles extrem vorbereiten. Das kann schon relativ aufwendig sein.
Kann ich insofern bestätigen, ich habe noch nie ein Seefahren, also ein Abenteuer mit Seefahrerteilen geleitet. Tatsächlich wird das jetzt aber bald passieren. Ich war allerdings schon Spieler in einem und das kann man tatsächlich in einem Podcast hören und zwar bei Echsen und Keller. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt, da darf ich Gast sein. Und da sind jetzt auch tatsächlich, oder sind die ersten Folgen jetzt online, bei denen ich schon Gast sein darf. Und da dort wird mein Charakter Aldin Galad, ein kleiner humanoider Zauberer, auf einem Schiff von der Abenteurergruppe entdeckt und entsprechend geht es dann natürlich auch um Encounter mit einem Schiff, auf einem Schiff und so weiter und so fort. Kann ich sehr empfehlen, ist vor allem genau diese Auseinandersetzung ist schon ziemlich witzig. Genau, aber zurück zum Thema. Wir haben eine ganze Menge Inseln vor der Küste von der Schwertküste und hier will ich jetzt wirklich auch nicht auf alle eingehen. Wie gesagt, es gibt eine ganze, ganze Menge. Es gibt vielleicht, um so ein bisschen Sammelbegriffe zu verwenden, die sogenannten Mondscheininseln. Das sind insgesamt, lasst mich kurz überschlagen, ich würde mal so schätzen, 7, 8 Inseln oder sowas, in so einer kleinen Inselgruppe zusammengefasst, in der Mondscheinsee, die nochmal so ein kleiner abgetrennter Teil ist. Und da gibt es dann diverse kleine Inseln drin, unter anderem aber auch die Insel Gwynedd, die größte dieser Inselgruppierungen darstellt. Und jede dieser Inseln hat natürlich seine eigenen kleinen Charakteristiken. Nichtsdestotrotz ist diese Mondscheinsee und auch diese Mondscheininseln so ein bisschen, ich würde es mal über dem Oberthema Verwunschen zusammenfassen. Also so, es ist halt sehr, oder im D&D-Sinne lässt sich ja Verwunschen vielleicht ganz gut mit so feenartig übersetzen, was wir ja schon mal im Zuge des Feywilds oder Feywilds, das wir euch beschrieben haben, diese äußere, nicht die äußere Ebene, die, wie nennt man sie nochmal? Die Ebene direkt an der materiellen Ebene.
Ja.
Haben wir
die
euch ja schon
gespiegelte
mal,
Ebene quasi davon.
Genau. Haben wir euch ja schon mal beschrieben, dass die, das Feenartig im Sinne von D&D nicht unbedingt heißt, wir haben ganz viele kleine Tinkerbells, die einfach einem das Leben schön machen und irgendwie ist alles wunderbar, sondern es ist tatsächlich auch von bösen Feenwesen die Rede und von auch ein bisschen magischem Chaos, das dort stattfindet. Und so ist es auf dieser Insel eben auch. Und auch diese sonstige Inselgruppierung hat ein bisschen was von dieser Stilistik. Entsprechend können sich dort Seefahrer, die dort oder die dort vor Anker gehen, weil sie irgendwie sich vor einem Sturm flüchten oder sowas, zwar in den Hafenstädten weitgehend gefahrlos aufhalten, sobald sie aber in das Innere der Inseln vordringen möchten, finden sie sich dann meistens in sehr eigenartigen Umgebungen wieder und sie werden wahrscheinlich auch ihres Lebens nicht mehr froh werden. Das zum einen. Zum anderen gibt es dann auch so Themen wie die südlichen Inseln. Wir haben natürlich, ich habe es eben schon erzählt, also je weiter wir Richtung Süden gehen, wird die Temperatur auch wärmer und entsprechend die Umgebung tropischer. Und dort haben wir natürlich dann auch bei den südlichen Inseln immer mehr Charakteristiken, die, wenn ihr ein Setting stattfinden lassen möchtet, was irgendwie diese Eigenschaften hat, werdet ihr da glücklich werden. Und vielleicht ein Zusatz, der auch quasi im Abenteuerhandbuch so ein bisschen separiert wird, weil es auch eigentlich nicht da reingehört, wenn man es genau nimmt, ist eine einzelne Insel, und zwar die Insel Immerdar. Immerdar ist vielleicht dem einen oder anderen, der sich in Romanen rumgetrieben hat, von D&D schon mal aufgefallen, denn Immerdar wird als die Heimat der Hochelfen sozusagen angesehen. Also ich als Herr-der-Ringe-Fan fühlte mich da so ein bisschen erinnert an die Heimat der Elben im Sinne von Herr der Ringe. Also quasi einer Insel, wo man, wo kein menschlicher oder kein sterbliches Wesen mit sehr langer Lebenszeit hinfahren kann, weil es schlicht und einfach zu weit weg ist oder durch eine magische Barriere abgetrennt ist oder was auch immer. Dieses Immerdar soll anscheinend so wunderschön sein, dass es nur von Magie erschafft werden konnte und oder erschaffen werden konnte. Und ist halt durch die Zeit und das magische Chaos, was in dem Multiversum von D&D ausgebrochen ist, quasi aus der materiellen Ebene herausgerissen worden und findet jetzt gleichermaßen auf der materiellen Ebene als auch im Feywild statt. Und dementsprechend hat so eine Hybridrolle und es gibt quasi Gerüchte, dass es nach wie vor auch mit normalen Schiffen in der materiellen Ebene erreichbar wäre. Manche sagen, man kann sie aber nicht mehr finden. Also sehr mysteriös alles und man hat sozusagen so einen Aspekt man hat so eine mythische heilige Welt, wo einfach diese Hochelfen herkommen sollen ursprünglich, die irgendwo da draußen vor den Küsten der Schwertküste liegt, die aber kein Seefahrer oder kein normaler Seefahrer irgendwie wirklich finden kann, außer durch Zufall oder Legende.
Ja, und da würde ich fast dann auch schon die Grenze zur Schwertküste ziehen, oder? Also vor allem, wenn wir jetzt geografisch vorgehen, wenn wir dann weiter Richtung Osten wieder aufs Festland gehen, da liegt dann Am. Und Am ist meiner Meinung nach so ein bisschen wirklich die Grenze. So alle, die Baldur's Gate gespielt haben, wissen, dass Schatten von Am im Endeffekt dann wirklich, da ist Schluss. So, und Am
da Am, ist Schluss.
Da ist Schluss. Am ist im Endeffekt auch ähnlich wie Niewinter eine Art Handelsstadt. Also ihr habt da, beziehungsweise Am ist keine Stadt, sondern Am ist das Gebiet. Eigentlich ist die Hauptstadt Azkatla, das auch wieder an der Küste liegt. Und die ganze Region ist aber trotzdem im Endeffekt eine relativ gute Handelsregion, weil sie eben das Tor zur Schwertküste so ein bisschen bildet, wenn wir weiter Richtung Süden gehen. Also da müssen dann im Endeffekt schon relativ viele Karawanen vorbei, wenn sie denn den kürzesten Weg Richtung Norden gehen wollen. Und wird es im Endeffekt relativ simpel, wie viele Städte bzw. Regionen regiert, nämlich mit einem Rat der sechs. Es müssen jetzt nicht immer sechs Leute sein, aber das Besondere ist sehr oft in irgendwelchen Städten oder Ländern, dass diese Räte unbekannt sind. Also niemand weiß, wer das ist, sondern die werden erst durch irgendwelche besondere Taten von den anderen Räten in diese Position gehoben. Und da gibt es nicht nur in Am, sondern auch in Baldur's Tor und in anderen Städten gibt es da immer relativ viele Mythen und es ranken sich sehr, sehr viele Gerüchte, wer denn überhaupt zum Rat gehört oder wer irgendwie durch seine Macht im Rat irgendwelche Dinge ausnutzen kann. Deswegen ist das meistens auch ganz spannend und, glaube ich, auch relativ oft Teil von vielen Abenteuern, dass irgendwie ein Ratsmitglied sich an die Abenteuer wendet, weil irgendein Problem gelöst werden muss oder was auch immer, oder er in Probleme geraten ist, ist, glaube ich, auch so bei, wie heißt es, bei Drachenraub, oder? Zumindest ähnlich.
Was jetzt genau, dass das quasi, dass es ein Problem durch einen Ratsteilnehmer gibt?
Genau.
Im weitesten Sinne ja, ohne es jetzt ohne Spoiler ausführen zu können.
Okay.
Genau.
Ja. Ja,
gut. Aber vielleicht dann noch mal so ein bisschen ganz kurz anknüpfen, denn eine Sache, auf die ich gar nicht so wirklich eingehen will, weil es jetzt keine wirkliche Charakteristik für die Schwertküste ist, aber es existiert und deswegen sollten wir es vielleicht ganz kurz benennen. Denn es gibt auch, also dieser Rat und die Strukturen, die darum gebaut sind, kontrollieren im weitesten Sinne die Schwertküste. Aber es gibt auch diverse, ja, es wird als die unabhängigen Reiche bezeichnet, was ich einen nicht guten Titel finde, ehrlicherweise. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, manchmal auch nur einzelne Bauten an der Schwertküste, die sich so ein bisschen dieser Kontrolle entziehen. Weil wir gerade noch so, deswegen wollte ich da kurz reingrätschen, weil wir uns so gerade mental noch im Süden von der Schwertküste aufhalten. Eine der bekannteren Gegenden dafür ist Candle Keep. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Irgendwie Kerzen Keep, Kerzenburg.
Kerzenlicht,
so.
Keine Ahnung.
Und die, was einfach eine große Festung ist, die meines Wissens, jetzt wird es auch ein bisschen shady in meinem Halbwissen, in meinem Wissen ist da drin eine riesige Bibliothek und entsprechend ist Candle Keep auch Zentrum für die Ausbildung von Magiern. Und wie gesagt, hat so seine eigene Verwaltung und seine eigene Administration und entsprechend beugt sie sich nicht dem Zwang dieses Grafen, dieses Grafenrates und ist davon so ein bisschen unabhängig. Und es ist wohl auch irgendwie gab es auch noch einen Trick, dass man da nicht ohne weiteres reinkommt und man kann da nur irgendwie eingeladen werden und irgendwie nur unter irgendwelchen magischen Umständen und so weiter und so fort. Jedenfalls, solche Bauten und solche Regionen, die aus irgendeinem Grund autark fungieren, gibt es halt hier und da und das wäre auch komisch, wenn nicht. Manche sind halt irgendwie wie Candle Keep beispielsweise eher so in einem neutralen Charakter gehalten, aber es gibt natürlich auch einfach Widersacher, die sich halt gegen den Einfluss des Rats stellen, um dort halt irgendwie keine Ausübungen da irgendwie zulassen. Dunkelfeste ist dafür vielleicht ein gutes Beispiel. Ja, aber wie gesagt, das sind jetzt keine Aspekte, die jetzt irgendwie die Schwertküste ausmachen, aber die halt auf jeden Fall Charakteristik davon sind.
Ja, das ist übrigens Candlekeep. Um da reinzukommen, muss man ein noch nicht veröffentlichtes Werk schenken.
Ah.
Finde ich auch ganz
nett. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, und dazu gibt es ja auch ein Abenteuer, beziehungsweise eine Ansammlung von Abenteuern. Ne? Also Candlekeep Mysteries ist ja auch vor kurzem erst erschienen.
Stimmt, das heißt vor kurzem. Das ist neu, habe ich auch noch nicht reingeguckt.
Nicht so lang. Geht es auch eben darum, dass da verschiedene Sachen dann entdeckt werden in Büchern oder was auch immer.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Generell finde ich immer so Spots, die sich so ein bisschen andersartig in so einem funktionierenden System einordnen lassen, halt für so Abenteuer und Kampagnen super spannend, weil sie halt immer so einen unberechenbaren Faktor da reinbringen. Ja, ich bin Fan von Zufallssachen, haben wir durchgespielt, das ganze Thema, aber sowas finde ich dann da schon auch immer recht entertaining.
Voll, weil man, glaube ich, auch dann immer noch das jeweilige, also diese einzelnen Abenteuer in dem Abenteuer, die einzelnen Abenteuer in dem Abenteuer, genau, das finde ich auch cool, eben, dass dieses Book-Setting nochmal so umgesetzt wurde. Also du musst dann, glaube ich, auch immer das Buch finden, in dem es jeweils geht, in dem Abenteuer und so. Also
ja, ist schon nicht schlecht.
Schon ganz, ganz witzig.
Gut, dann haben wir uns tatsächlich jetzt so ein bisschen in, also sehr schnell von Norden nach Süden an der Küste entlang und übers Wasser nach Süden vorgearbeitet. Und dementsprechend würde ich behaupten, macht es durchaus doch mal Sinn, nämlich so ein bisschen das Hinterland noch zu beschreiben. Denn, wie schon mehrfach gesagt jetzt, vieles findet einfach an der Küste statt. Dort sind diese riesigen Städte, die wir jetzt schon ein paar Mal aufgezählt haben, zu finden. Entsprechend findet dort das Leben statt. Entsprechend sind alles, was irgendwie rund um Intrige passiert, ist, da sind natürlich diese Städte maßgeblich mit beteiligt. Aber gerade wenn es so ein bisschen um die Diversität im Sinne von Natur und Tektonik und so geht, ist natürlich das Inland der Schwertküste auch maßgeblich relevant. Und ich würde jetzt einfach mal der Einfachheit sagen, dass wir da jetzt so ein bisschen uns von Westen nach Osten vorarbeiten, um da so ein bisschen Eindruck für zu gewinnen.
Kurze Pause. Was willst du jetzt noch im Westen besprechen?
Gar nichts mehr.
Wie gar nichts mehr?
Ja, im Sinne von, ich wäre jetzt einfach von Westen nach Osten, jetzt so hätte ich so ein bisschen diese, einfach, dass wir halt einfach im Westen maßgeblich natürlich irgendwie so eine Küstenstruktur haben, dann ist aber so relativ schnell so sehr große bewaldete Gebiete, wie jetzt zum Beispiel einfach der Hohe Wald und das Hochmoor gibt, die einfach einen großen Teil des Landschaftsbild irgendwie ausmachen, bevor es dann irgendwie ganz im Osten auch extrem steppen- und wüstenartig wird und wir halt irgendwie im Norden über Gletscher reden und so Geschichten. Einfach nur so ein bisschen um.
Ach so.
Und dann sich halt einfach vielleicht ein paar große Flächen rauszupicken, die halt so ein bisschen umgebungsbestimmend sind.
Okay. Genau, also wenn man jetzt irgendwie von wirklich dann von Westen nach Osten durchgeht, also neben der altbekannten Schwertküste beziehungsweise der Küste selbst, findet man dann quasi in der Mitte des Bereichs, wenn man ihn jetzt Bereich nennen will, die Schwertküste, dann findet man noch einen relativ großen Wald, nämlich den High Forest. Ich weiß wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich gehe
jetzt mal auf den Hohe Wald.
Und direkt darunter, abgegrenzt durch einen kleinen Fluss, ist das Hohe Moor dann dementsprechend wahrscheinlich.
Fast Hochmoor.
Nah dran. Warum heißt es dann nicht Hochwald? Das irritiert mich, diese Übersetzung.
ja, genau, aber letztendlich die beiden Bereiche machen so ein bisschen diese Umgebungscharakteristik direkt hinter der Küste sozusagen aus, wenn wir uns so den ganzen Bereich von Niewinter bis zumindest mal Tiefwasser angucken. Das Interessante hierbei ist, dass gerade so in der ganze Bereich so um den Hohen Wald oder sag ich mal die Westgrenze des Hohen Walds und des Hochmoors, da findet halt wirklich eine ganze Menge an Abenteuern statt. Das ist so ziemlich, das ist halt so in Schlagweite von Tiefwasser und Niewinter und auch in gewisser Weise auch noch von Baldur's Gate, wobei dahin ist dann schon noch eine ganze Ecke. Aber da finden dann diese ganzen Abenteuer statt, wie zum Beispiel das Einsteigerabenteuer. Findet da in der Nähe statt. Auch da so Kleinstädte wie Drei Eber oder sowas, die eine ganz grandiose Trilogie haben, die man sich in der Adventure League kaufen kann, als Adventure League. Ich glaube, das hatten wir in unserer Spielleiterfolge, ist so einfach eine Website oder ein Portal von Wizards of the Coast, wo man seine selbstgeschriebenen Abenteuer zur Verfügung stellen kann. Und da gibt es die Drei-Eber-Trilogie, kann ich jedem Spielleiter sehr ans Herz legen. Ist eine großartige Ansammlung von One-Shots, die man sehr gut spielen kann, auch für Einsteiger sehr, sehr geeignet. Und wie gesagt, so das ist halt einfach durch die Nähe der Städte, weil man dadurch halt auch gut Transitions schaffen kann, so aus einem Intro-Abenteuer wie dem Einsteiger-Abenteuer, wo man die Spieler so mit Level 5 rausgehen lässt in die große, weite, böse Welt, wo man dann einfach auch eine gute Transition schaffen kann in beispielsweise die Städte oder halt in, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie in Richtung Hoher Wald, Hochmoor, wo man dann natürlich auch wieder eine ganze Menge entsprechender Abenteuerkampagnen, Monster und so weiter und so fort hat, die man erschlagen kann.
Ja, vielleicht sollte man da auch nochmal dazu sagen, also eben diese Bereiche, die dann wirklich keine Städte sind oder keine Straßen sind, wenn wir jetzt sowohl vom Wald als auch vom Moor ausgehen, aber auch die Bereiche, die irgendwie zwischen den Dörfern liegen oder so, da muss man sich dann auch bewusst sein, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, das sind schon teilweise recht wilde Bereiche. Also da kann man gut und gerne dann von irgendeinem Goblin-Stamm oder sonst was mal einen auf den Deckel bekommen, weil die Straßen werden eben nicht bewacht. Nur die Städte bzw. die Dörfer werden bewacht und der Rest ist im Endeffekt schon, ja, keine bewachte Handelsroute. Deswegen sollte man da vielleicht dann doch ein bisschen besser auf der Hut sein, wenn man sich zumindest irgendwie als Level 1 oder 2 Charakter rauswagt.
Auch weil, vielleicht, das können wir schon mal so ein bisschen als Teaser für unsere nächste Folge vielleicht da lassen, denn der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, aber ihr habt doch gerade von dem Rat geredet, der sozusagen die komplette Schwertküste kontrolliert und bewacht und bla bla bla. Klar, aber es gibt selbstverständlich dort, wo man ein kontrollierendes Organ hat, auch eine ganze Menge Organe, die dagegen arbeiten. Und entsprechend Fraktionen an der Schwertküste ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Wie gesagt, da wollen wir in der nächsten Folge euch so ein bisschen durchführen. Denn da finden sich dann auch eine ganze Menge Namen, die sehr, sehr mächtig sind und die sehr, sehr mächtige Fraktionen leiten und die dann doch sehr viel Energie da reinstecken, eben ihr Ding da durchzuziehen, unter den oder hinter dem Rücken des Rats der Grafen. Entsprechend auch eine super spannende Geschichte, die fast in jedem Abenteuer Einfluss hat. Deswegen wahnsinnig wichtiger Bestandteil der, sage ich mal, Politik der Schwertküste.
Voll. Vor allem, das sind auch teilweise Dinge, die Spieler erst gar nicht mitbekommen, wo der Spielleiter aber weiß, okay, der NPC gehört der und der Gruppierung an und hat dementsprechend halt verschiedene Arten, wie er Dinge regelt oder verschiedene Sachen, die er auf jeden Fall machen muss. Und die Spieler kriegen das gar nicht mit und er verstellt sich quasi nur. Also es kann sehr, sehr gut, sehr oft vorkommen. Und ich finde es auch immer ganz nett, wenn man da so dementsprechend mit seinem Power-Level erstmal so ganz langsam da reinrutscht in die verschiedenen Gruppierungen, die es in Ferrum gibt. Weil, wie du schon gesagt hast, das sind echt einige. Also wenn wir jetzt von Hafnern sprechen oder sonst was, da gibt es einige riesige Gruppierungen, die auch dementsprechend mächtig sind und gefühlt fast überall irgendwo ihre Finger im Spiel haben. Sobald die Charaktere stärker werden, werden die halt auch viel mehr mit diesen Organisationen irgendwie in Verbindung gebracht, beziehungsweise treffen viel öfter auf die. Das finde ich immer auch so ein Anhaltspunkt, wie man merkt, okay, wir gehen jetzt mal abseits von diesen Startabenteuern ein bisschen weiter raus in die Welt von Ferrum.
Unbedingt. Und wie gesagt, also ich habe jetzt natürlich noch lange nicht irgendwie den Überblick irgendwie über alle Abenteuer, die veröffentlicht wurden von D&D und an der Schwertküste. Aber die ich gesehen habe, in jedem haben diese Fraktion oder mindestens eine dieser Fraktionen einen signifikanten Anteil. Und in praktisch jedem ist es auch möglich für die Spieler, sich einer solchen Fraktion anzuschließen und Teil davon zu werden. Was durchaus einen krassen Plot-Twist für die komplette Story haben kann und auch eventuell den Spielleiter vor nur bedingt lösbare Probleme stellen kann. Also deswegen, ich halte das für, das kann man gar nicht genug betonen, wie einflussreich diese Fraktionen nicht nur für die Politik der Schwertküste, sondern auch für die entsprechenden Abenteuer an sich sind.
Genau, ja, sehe ich auch so. Aber zurück zur Geografie. Ich glaube, wir sind jetzt mit dem Osten relativ durch. Also da gibt es dann noch ein relativ großes Berggebiet mit Anauroch, heißt es dann, glaube ich, auch auf Deutsch. Wo verschiedene, ja, Berge sind, aber auch noch mal ein See.
Bergiges Land, wo Berge sind, oder was?
Bergiges Land, wo Berge sind, ja. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, der ganze Osten wird halt eher so, oder gerade natürlich der Nordosten wird halt auch mehr und mehr wieder lebensfeindlich. Und Anauroch, wie du schon gesagt hast, was einen großen Teil des Ostens bestimmt, ist Berge, Gletscher, Steppe, Wüste, die Wüste jetzt weniger, auf jeden Fall sehr trocken. Und entsprechend, ich glaube, oder jetzt wird es wieder richtig shady. Ich meine aber irgendwie für mich abgespeichert zu haben, dass dort auch sehr viel des Ursprungs von Drachen herkommt. Aber das will ich jetzt nicht näher ausführen, weil weiß ich nicht genau. Weil ich weiß nicht, wo das gerade in meinem Hinterkopf getriggert ist, aber genau, so ist es. Ja. Genau, und bis wir dann halt wirklich oben im Norden wieder, also im Nordosten sozusagen, halt wirklich eine reine Gletscherregion haben mit dem hohen Eis.
Ja, genau, um da jetzt irgendwie noch mal den Rundumschlag zur letzten Folge zu machen. Wenn ihr diesen Bereich dann durchquert habt, kommt ihr dann im Endeffekt in die Herzlande, die wir erklärt haben. Also da sind dann Regionen wie Cormyr oder Zembia, wo es dann wieder einigermaßen zivilisiert zugeht. Aber da muss man eben dann auch erstmal von der Schwertküste hinkommen.
Genau, also letztendlich muss man auch mal betonen, wir rattern das hier gerade so ein bisschen runter, um euch einen Überblick zu geben, um euch vor allen Dingen auch klar zu machen, dass ihr, wie gesagt, für jedwedes Kampagnen-Setup, was ihr gerne hättet, sehr wahrscheinlich an der Schwertküste eine entsprechende Region finden werdet, wo das gut reinpasst. Nichtsdestotrotz wird es eure Abenteurer gegebenenfalls nerven, wenn ihr sie da allzu sehr hin und her schickt. Also weil wir zum einen über wirklich ordentliche Entfernungen reden und es gibt ja tatsächlich, das hatten wir glaube ich auch im Bereich des oder in unserer Spielleiterfolge, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher, ob wir es in einer anderen Folge kurz beschrieben haben. Es gibt einen relativ ausführlichen Teil des Regelwerkes, der sich um das Reisen dreht und wie aufwendig das ist, wie teuer das ist und wie viele Random Encounter es da gibt. Also Random Encounter, das hat man, glaube ich, nicht beschrieben, ist tatsächlich so ein System, das D&D einbaut, um den Spielern vor Augen zu führen, dass wir, wie du gerade ja schon erzählt hast, hier in einem ungesicherten Bereich der Welt sind, entsprechend dauernd irgendwie von Wölfen, Goblins, Wegelagerern und so weiter und so überfallen werden können. Und entsprechend ist der Spielleiter auch vom Regelwerk dazu angehalten, entsprechende Random Encounter zu generieren, sodass die Spieler sich im Zweifelsfall auch zweimal überlegen, ob sie jetzt wirklich die Reise von 2 Wochen auf sich nehmen. So, und das geht dann auch mal ziemlich schnell. Also beispielsweise die Reise von Tiefwasser nach Niewinter, ohne sie jetzt tatsächlich konkret ausgemessen zu haben, aber ich hatte mich da irgendwie mal im Zuge von einem Abenteuer mit beschäftigt. Ich glaube, wir reden über eine Zeit von 1,5 Wochen Reisezeit auf einem Karren. So, und entsprechend dass da irgendwie müsste man den Spieler die ganze Zeit mit irgendwelchen Random Encountern überraschen. Natürlich, hier reden wir natürlich auch vielleicht von Straßen, die ein bisschen häufiger befahren werden, die vielleicht auch bewacht werden. Das ist natürlich dann alles im Bereich des Möglichen, was der Spielleiter dann für sich aussuchen kann. Aber Reisen an sich und die Leute die ganze Zeit von Norden nach Süden schicken, da reden wir halt über Monate von Zeit, die da in die Binsen gehen. Überlegt's euch, das ist eigentlich kein geiles Mittel, was man den Abenteurern unbedingt zumuten will.
Ja, und ich bin eigentlich auch Fan davon, dass man dieses Reisen von der Zeit her ein bisschen länger ausspielt, weil nur so kriegt man als Spieler irgendwie so ein bisschen das Gefühl, erstens ein Entfernungsgefühl und zweitens aber auch so ein Gefühl für die Gegend, die außerhalb der Stadt irgendwie vorhanden ist, weil dieses klassische, jo, ihr seid jetzt da, ist halt so, ja, toll, was war denn auf dem Weg? Nix, eine Straße und das war's, oder wie? Deswegen, genau. Umso für die Atmosphäre finde ich das schon immer ganz wichtig.
Das zum einen und zum anderen soll halt auch nicht diese Videospiel-Schnellreisecharakteristik da so durchschlagen. Ne? Also ich will nicht einfach, dass dieses Denken bei den Spielern aufkommt, ich kann jetzt irgendwie meine Minimap aufmachen, auf irgendwie ein Schnellreisesymbol klicken und zack bin ich irgendwie 200 Kilometer weiter Richtung Norden. Sondern zu reisen muss eine gut geplante Entscheidung der Spieler sein. Es ist aufwendig, es ist gegebenenfalls gefährlich, es ist gegebenenfalls teuer. Und das muss bedacht werden. Und keine Ahnung, wenn man halt irgendwie seine ich hab zum Beispiel meine erste Abenteuergruppe, mit der ich gespielt habe, also wo ich gespielleitet habe, habe ich am Ende des Einsteigerabenteuers am Ende des Abenteuers haben die ein eigenes Haus geschenkt bekommen von der Stadt, die sie befreit haben. Und was passiert jetzt, wenn die halt einfach weil sie halt irgendwie 3 Monate durch die Gegend reisen, was passiert in der Zeit mit diesem Haus? So, wird's überfallen, ist dann irgendwie, brennt vielleicht zwischendrin die Stadt ab, weil sie irgendwie vernachlässigt haben und ihr keinen Schutz da gelassen haben. Also es soll Konsequenzen geben müssen, wenn sich Spieler entscheiden zu reisen.
Ja. Ja, ja, und man muss ja auch bedenken, gerade bei so einem Haus wird es halt dann auch teuer. Also allein sowohl das Reisen kostet ja, als auch der Unterhalt von gewissen Sachen kostet. Und das ist auch so ein Ding, was eigentlich Spielleiter nachhalten müssen, weil, sind wir ehrlich, niemand lebt irgendwie kostenlos. Die Leute müssen essen, Dinge müssen erhalten werden und irgendjemand muss den Karren, auf dem man dann diese 2 Wochen fährt, halt auch bezahlen, beziehungsweise auch die Pferde und so weiter. Deswegen, das kann man eben nicht einfach so machen.
Und das war tatsächlich bei einem meiner Spieler dann auch der Fall. Wir hatten dann nach diesem Abenteuer so eine Downtime, wo es dann darum geht, dass Spieler sich dann auch entscheiden können, also das ist quasi so eine Phase zwischen 2 Abenteuern, die der Spielleiter ausspielen lassen kann sozusagen, wo dann mir ein Spieler gesagt hat, okay, zwischen den beiden Abenteuern, ich habe denen gesagt, okay, ihr könnt über einen Zeitraum von 3 Monaten verfügen und wie ihr die einsetzt, ist so ein bisschen euch überlassen. Und dann hat ein Spieler gesagt, okay, ich möchte zur nächsten Stadt fahren, in dem Fall war es Tiefwasser, und möchte dort mich umschauen nach Spruchrollen, die ich kaufen möchte. Und dann hat er halt irgendwie, ich glaube, 30, 40 Gold oder sowas für eine einmalige Fahrt da irgendwie hingelegt. Wie gesagt, dafür gibt es auch komplett Regeln, wie viel sowas kostet und bla bla bla. Und stand dann in der Stadt und dann ist er in so ein Geschäft rein und dann habe ich ihm halt quasi die Kosten für Schriftrollen präsentiert und hat er einfach zu wenig Geld gehabt dafür, weil er halt einfach sonst nicht mehr zurückgekommen wäre.
Ja gut, aber es wäre ja auch witzig gewesen, wenn er die Schriftrollen dann gekauft hätte und dann einfach gestrandet wäre.
Genau, und dann ist er damit wegen den Spruchrollen einfach aus dem Abenteuer raus. Aber das sind halt natürlich, weißt du, das sind diese Trade-offs, die man als Charakter dann irgendwie eingehen muss, weißt du, sonst, das ist ja, Entscheidungen sollen ja, wie gesagt, auch Konsequenzen haben.
Ja, definitiv. Aber wir haben es jetzt ein bisschen verzettelt. Ich würde sagen, wir besprechen noch die zwei bekannteren Städte an der Küste, oder? Also gerade mit, ich glaube, Baldur's Tor können wir relativ schnell abreißen, weil im Endeffekt ist Baldur's Tor einfach nur eine Mini-Kopie von Tiefwasser, meiner Meinung nach.
Okay.
Also im Endeffekt ist es ja fast genau gleich. Es ist eine riesige Handelsmetropole. Du hast eine Diebesgilde, du hast Fürsten. Das einzige Unterschied bei Baldur's Tor ist, dass du anstatt einer normalen Wache eine Söldnertruppe hast.
Das stimmt. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß von Baldur's Gate nicht besonders viel und ich würde da jetzt erstmal mit dir gehen. Das Wissen, was ich über Baldur's Gate habe, habe ich tatsächlich nur aus dem grandiosen Videospiel Baldur's Gate 3, 2, was war das damals?
1 und 2.
Eins habe ich auch mal ein bisschen gespielt, mit dir sogar. Und die, genau, Baldur's Gate 2, entsprechend würde ich dir jetzt erstmal zustimmen. Wenn man aber auch sagen muss, dass, also insofern ist Baldur's Gate ein kleines Neverwinter, weil es in jedem Aspekt unwichtiger ist. Also du hast halt gerade illegale Kräfte sind in Baldur's Gate viel präsenter als in Neverwinter. In Neverwinter hast du halt eine viel krassere durchgreifende Stadtwache. Du hast ja in Neverwinter auch so Sachen wie in Tiefwasser auch sowas wie Greifenreiter und so Geschichten, die als Exekutive dazugreifen können. Du hast auch in Tiefwasser überall so riesige Statuen rumstehen, die magisch gesteuert werden können. Also es ist unfassbar episch, was da eigentlich abgehen könnte potenziell. Und das gibt's halt alles in Baldur's Gate nicht. Ne? Also Baldur's Gate lebt halt, glaube ich, wirklich von, oder was glaube ich, lebt vom Handel, lebt von der Seefahrt, die von da aus gestartet wird. Ist deutlich kleiner als Tiefwasser, definitiv.
Genau. Um das vielleicht jetzt nochmal kurz runterzubrechen, die Diebesgilde, die ich angesprochen habe, da habt ihr einen Führer, dessen Name Rabenmal ist. Sehr passender Name für einen Diebesgildenführer, wie ich finde. Und ganz klassisch, wie eben gesagt, die Regierung besteht aus 4 Fürsten, davon sind aber nur einer bekannt, soweit ich weiß, beziehungsweise die anderen 3 kennt man wieder nicht. Und dieser eine davon ist Eltern, und das ist der, nicht Elten, sondern Eltern, ist der Führer der Flammenden Faust. Und die Flammende Faust ist eben, was ich angesprochen habe, eine Söldnertruppe, und die gilt so, ja, als inoffizielle Armee, würde ich es jetzt mal nennen, von Baldur's Gate, weil Stadtwache und Armee sind nochmal 2 verschiedene Sachen, und das Gute für Baldur's Tor ist eben, sobald du so eine Söldnertruppe hast, die sind natürlich viel kampferprobter als eine normale Stadtwache. Deswegen ist das für Baldur's Tor so ein Win-Win im Endeffekt, dass sie diese Söldnertruppe haben, die sie auch einsetzen können.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wie gesagt, Tiefwasser ist da weitaus besser gewappnet. Tatsächlich sind auch, wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte von Tiefwasser reinzieht, ist da auch die Rede von riesigen Kriegen, die Stadtgarde von Tiefwasser geführt hat. Also da ist tatsächlich eine Armee stationiert, wenn man so will. Das ist alles in Baldur's Gate nicht der Fall.
Ja, genau. Ja, und Tiefwasser dann komplett anders. Ich habe mir aufgeschrieben als ein Zitat aus dem Buch von 3.5 die wichtigste kosmopolitische Stadt Faeruns.
Ja, das ist ein gutes Zitat, und das würde, glaube ich, auch jeder so sehen.
Ja, auch ganz ähnlich wieder. In dem Fall haben wir aber 16 Fürsten, wovon auch wieder nur eine bekannt ist. Deren Name du bestimmt gleich nennen willst. Mir ist der Name nämlich komplett entfallen mal wieder. Und da läuft es auch wieder genauso, du wirst nur einer von diesen Fürsten, wenn du dich irgendwie verdienstmäßig wirklich gut geschlagen hast und die Stadt Tiefwasser irgendwie nach vorne gebracht hast. Ansonsten wirst du nicht einfach so ein Fürst und dich kennt logischerweise auch keiner, damit du ganz gut im Verborgenen regieren kannst.
Genau, die verborgene Fürstin nennt sich, sage es einfach mal auf Englisch, Lariel Silverhand, Silberhand mit Nachnamen, ob der Vorname irgendwie anders übersetzt wird, keine Ahnung, Lyral, keine Ahnung, und wie du schon sagst, die offene Fürstin und entsprechend das einzige bekannte Organ. Aber wie du schon auch gesagt hast, dadurch, dass letztendlich der Tiefwasser eine so tragende Funktion hat, ist natürlich die Macht der offenen Fürstin von Tiefwasser nicht nur auf die Stadt beschränkt, sondern halt komplett über ganz Tiefwasser. Insbesondere natürlich durch diesen Rat, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, aber auch darüber hinaus einfach in ihrer Funktion.
Und man sollte auch noch dazu sagen, dieses Grafenbündnis, was wir eben die ganze Zeit erwähnt haben, die Fürsten von Tiefwasser stehen im Endeffekt diesem Grafenbündnis vor. Also die leiten dieses Grafenbündnis, weil, macht Sinn, die sind halt die mächtigste Macht irgendwie da in der Gegend und regieren halt über die Stadt, die am wichtigsten ist in der Gegend. Deswegen koordinieren die das alles und sind so ein bisschen, ja, die Wortführer, kann man es nennen.
Definitiv. Also letztendlich, wie gesagt, als mächtigste Stadt hat man dort automatisch einen Vorsitz. Aber man muss wiederum auch sagen, dass gerade unter den verdeckten Fürsten von Tiefwasser auch nicht immer alles rosig läuft, ne? Also das vielleicht auch nochmal als kleiner Cliffhanger, das extrem häufig zitierte Abenteuer Dragonhaste hier in diesem Podcast, da dreht es sich sehr viel darum, wie halt die verschiedenen politischen Strömungen und natürlich auch der Rat der Grafen und blablablub irgendwie in Tiefwasser agieren und was da der Einfluss von Tiefwasser ist und so Geschichten. Also wirklich, gerade wenn man halt irgendwie Bock auf so ein Abenteuer oder auf diese ganzen politischen Geschichten und politischen Fragestellungen in und um die Schwertküste hat, ist das ein ideales Abenteuer dafür.
Ja, denn vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Es gibt unter der Stadt von Tiefwasser gibt es noch eine relativ, ja, man kann es schon fast wieder eigene Stadt nennen, ne? Also es ist so, auf Deutsch heißt es Schädelhafen, oder?
Oh.
Heißt es
Das muss ich kurz nachschlagen, keine Ahnung.
Ich meine, es heißt Schädelhafen auf Deutsch. Im Endeffekt ist das die Gegend, wo die Diebesgilde herrscht. Und diese Diebesgilde ist relativ bekannt. Das ist nämlich die Diebesgilde von Xanatar. Und Xanatar kennt ihr natürlich von Xanatars Guide to Everything, ist so dieser Betrachter, der einen wunderschönen Goldfisch sein eigen nennt. Und aber auch logischerweise, wie der Name schon sagt, eine der mächtigsten Diebesgilden in ganz Faerûn führt. Und diese Diebesgilde ist im Endeffekt in Schädelhafen beheimatet und treibt unter der Stadt ihr Unwesen und geht je nachdem logischerweise auch mal in die Oberstadt, aber nur zu gewissen Zwecken dann. Ja, und neben Xanatar bzw. neben Schädelhafen gibt es noch einen relativ weiteren bösen Ort, möchte ich was nennen. Das ist nämlich der Unterberg und da spielt auch das Abenteuer des verrückten Magiers. Dieser verrückte Magier ist nämlich Hallaster Schwarzmantel und ist einer der mächtigsten bösen Magier, auch in ganz Faerûn. Und der hat auf diesem Unterberg, hat übrigens nichts mit dem Schnaps zu tun, wobei manchmal könnte man das denken, wenn man ihn trinkt, aber egal.
Stark den Product-Placement-Vertrag erfüllt. Sehr gut.
So. Dieser Unterberg ist halt im Endeffekt dieses Labyrinth, wo man sehr zu Ruhm kommen kann oder halt im Endeffekt sehr, sehr schnell sterben kann, weil es gibt viele böse Kreaturen da und Hallaster Schwarzmantel hat es nicht einfach gemacht, in die letzte Ebene zu kommen. Deswegen, ja, auch noch zu nennen da in Tiefwasser. Was man allgemein noch dazu sagen muss, es gibt relativ viele Abenteuer, die in Tiefwasser spielen. Also das eben genannte Verlies des verrückten Magiers plus Dragon Heist. Aber es gibt auch das Scan-Portal noch da. Also ich glaube, wer in Tiefwasser irgendwie seine Truppe unterhalten will, hat aktuell zumindest relativ viele Abenteuer zur Verfügung. Und ich glaube, es wird nicht langweilig.
Nee, dafür gibt die Stadt auch einem ein bisschen zu viel Optionen. Also letztendlich auch da muss man sagen, jede Art von urbanem Abenteuer kann in Tiefwasser stattfinden. Also ja. Die da irgendwie vielleicht, Nee, also mir fällt spontan nichts ein, was dann irgendwie nicht stattfinden könnte. To be honest.
Nee, deswegen. Also, ich finde, Tiefwasser ist für einen Level-1-Charakter nicht besonders gut geeignet, aber sobald man mal Level 3 erreicht hat und aufwärts geht, kann man da schon relativ viele Sachen unternehmen.
Und abschließend, weil du gerade eben gesagt hast, Tiefwasser ist die interessanteste Stadt und da würde ich hier auch prinzipiell nicht widersprechen wollen, würde ich nichtsdestotrotz noch eine kleine Lanze für Niewinter brechen wollen. Weil im Prinzip Niewinter kann man sich so vorstellen, ich habe eben schon gesagt, ist irgendwie so ein bisschen die zivilistische Grenze, zivilistisch ist ein Wort, wie auch immer, zwischen Süden und Norden und entsprechend ist Neverwinter auch in der Existenz dieser Stadt permanent Ziel von Angriffen aus jedweder Richtung gewesen. Und da passieren halt entsprechend immer eine ganze Menge merkwürdige Dinge. Tatsächlich war die Stadt auch mal in der Hand von Orks eine Zeit lang und wurde dann wieder zurückerobert, bla bla bla. Könnt ihr euch gerne irgendwie alle mal in diesem Forgotten Realms Wiki, was wir jetzt ja schon so häufig zitiert haben, oder auf das wir schon so häufig verwiesen haben, mal durchlesen. Was aber nichts eine sehr coole Sache ist, meines Erachtens, weil es einfach ein sehr cooles Element ist, ist der Cloak Tower, so nennt er sich. Also Cloak, wahrscheinlich irgendwie Turm der Mäntel oder sowas dann auf Deutsch. Oder Mantelturm. Und zwar ist das ein Turm innerhalb von Neverwinter, in dem die Magier, meine ich, ausgebildet wurden oder zumindest mal gelebt haben. Und während eines Krieges oder im Zuge eines Krieges, oder ich weiß gar nicht mal, ob ein Krieg der ausschlaggebende Punkt war, auf jeden Fall ist dieser komplette Turm dann eines Tages mit allen darin lebenden Magiern auf einmal verschwunden. Also er stand auf einmal nicht mehr in der Stadt. Und nach mehreren Monaten ist er dann auf einmal wieder erschienen, aber an einem anderen Ort der Stadt. Und seitdem ist der Turm tatsächlich anscheinend, also es wird so beschrieben, dass der Turm die äußeren Ebenen durchschritten hat oder überschritten hat und dann quasi so sozusagen im magischen Nichts sich aufgehalten hat. Und dann wieder zurückgekommen ist und seitdem sozusagen in Bruchstücken über der Stadt Neverwinter schwebt. Also man hat quasi so einen festen Google, also wir werden da auf Instagram mal was posten, sieht nämlich einfach derbe geil aus und es gibt ja tatsächlich auch ein sehr populäres Videospiel zu Neverwinter, wo das dann natürlich auch alles cool grafisch aufgearbeitet ist. Aber dieser Turm besteht quasi mitten in der Stadt und drumherum schweben die Bruchstücke dieses Turms oder von Seitentürmen und so über der Stadt und sieht alles total geil aus. Und jedenfalls, als dieser Turm dann wieder in Neverwinter erschienen ist, dann sind dann halt Plünderer in diesen Turm rein, um halt Schätze daraus zu holen. Und alle Räume waren leer und auch die Magier, die dort in diesem Turm gelebt haben, sind verschwunden. Und das Einzige, was man von ihnen gefunden hat, waren halt ihre Mäntel. Und daher kommt der Name. Und das macht natürlich dieses Stadtbild von Neverwinter wahnsinnig cool. Und zum anderen muss man halt entsprechend auch sagen, dass man natürlich in Neverwinter auch nicht auf die militärische Macht von wie Tiefwasser zurückgreifen kann. Aber natürlich das mit Abstand kampferprobteste oder die kampferprobteste Stadt ist. Also gerade irgendwie, es gibt also zum Beispiel so die Legende der der Orkstamm heißt Many Arrows, der kommt auch immer mal wieder in diversen Abenteuern vor. Ich glaube, auf Deutsch heißt der irgendwie, hat er einen ganz schlimmen Namen, irgendwie der Stamm der
viele Pfeile.
Ja, wirklich, irgendwie eine ganz fiese Übersetzung gibt es da. Zumindest hab ich das irgendwie abgespeichert. Und die haben irgendwie, wie gesagt, diesen Neverwinter übernommen, haben diesen Turm versucht zu kontrollieren und so Geschichten. Also alles auch, da gibt es eine ganze Menge coole Stories. Und ich glaube, wer da so ein bisschen sich austoben will und einen Hang zu Videospielen hat, wird auch in den Videospielen von Neverwinter ganz gut bedient. Ich glaube, das ist ja wirklich auch so ein MMORPG, also ein World of Warcraft Klon, nicht Klon.
Ja.
Klon ist wahrscheinlich zu despektierlich gesagt, aber auf jeden Fall das ist so ein vergleichbares System. Und meiner Wahrnehmung nach hat es gute Kritiken bekommen, aber ich habe es selbst nie gespielt.
Ja, hat, glaube ich, auch vor einem Jahr oder so noch so einen Curse of Strahd-Ableger rausgebracht, soweit ich weiß.
Ist halt kleiner Hack für alle Spielleiter. Wenn ihr Illustrationen sucht, um beispielsweise in digitalen Tools so ein bisschen euren Spielern gute visuelle Eindrücke zu geben und einfach oder einfach zu faul seid, Szenerien zu beschreiben, wie es mir häufig geht, dann gibt euch dieses Spiel wirklich ein ganz großartiges Set an Grafiken, weil einfach ganz von ganz vielen Städten und von ganz vielen Szenerien einfach Screenshots bei Google zur Verfügung stehen. Und gerade, weil du es gerade gesagt hast, zu Curse of Strahd gibt es auch coole kleine Videosequenzen und so weiter und so fort auf YouTube, die dann doch sehr cool gemacht sind und vielleicht so ein bisschen den Spielern helfen, in das Setting reinzukommen. Also da googelt euch einfach mal ein bisschen die Finger wund, da wird euch sehr geholfen und wie gesagt, die Spielern werden es euch im Allgemeinen danken.
Ja, voll. Also das kann man sowieso relativ gut nutzen. Also jetzt mal abgesehen von dem Visuellen, was man dann den Spielern zeigen kann, kann man sich da auch relativ viel Inspiration holen. Also selbst wenn wir jetzt von einem ganz alten Spiel wie jetzt Baldur's Gate 1 oder 2 sprechen, allein um so eine gewisse Übersicht zu haben, wie sieht's denn in der Stadt aus oder wie kann ich mir das ungefähr vorstellen, das lohnt sich auf jeden Fall ab und zu mal reinzugucken.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir dann auch dieses Kapitel abgehakt und ich hoffe, wir konnten euch einen ganz guten Überblick über die Schwertküste, seine Eigenschaft, seine Städte und so weiter geben. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die nächste Folge, weil diese ganze Fraktionsgeschichte einfach cool ist und cool ausgearbeitet ist in D&D. Und ich hoffe, ihr habt auch schon Bock drauf und entsprechend würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. In 2 Wochen wieder, sorry.
Jetzt nicht hier irgendwie die Arbeit ranziehen oder so.
Also keine Ahnung, wenn jemand die alten Folgen einfach nächste Woche nochmal hören will, muss jeder selber wissen, aber ansonsten bis in 2 Wochen halt mit einer neuen Folge.
So, viel besser.
Eben, bis dahin.
Bis dann, ciao.